Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen beim Saatkorn Podcast. Heute wird's eng, und zwar eng mit der Zeit. Ich habe heute eine Frau am Start, die macht so viele Dinge, das ist Wahnsinn. Es ist Professorin Dr. Katja Nettesheim. Die macht so viele Dinge. Ich freue mich, dass sie da ist. Wir werden einiges heute streifen davon und den Hauptfokus legen wir auf Culture, ihr relativ neues Startup. Da kommen wir aber gleich erst drauf. Liebe Katja, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute hier miteinander sprechen können.
Ach ja, Gero, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung und auch für diese sehr warmen Worte zu Beginn. Ja, tatsächlich ist das mit der Vorstellung bei mir immer so ein bisschen schwieriger. Man fragt sich, wie lange man es halten soll. Also letztendlich beschäftige ich mich seit 2005 damit, die Wirtschaft oder insbesondere die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Das ist das, was man so früher unter digitale Transformation bezeichnet hat, heutzutage agile Transformation oder New Work. Und seit 2005 mache ich das eben zunächst bei Axel Springer in-house, dann mit Mediate, unserer eigenen Transformationsboutique, als Professorin, als Aufsichtsrätin mit einer Award-Initiative und tatsächlich, genau wie du sagst, seit 2019 auch mit Culture, mit einem Technologie-Startup.
Na, lass uns da mal ein paar Highlights rauspicken. Das Professorin-Dasein, das sozusagen haben wir jetzt gehört, will ich gar nicht vertieft drauf eingehen. Da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Aber du hast ja eben so ein bisschen nebenbei mit erwähnt, du hast verschiedene Aufsichtsratsmandate. Das finde ich ganz spannend, auch angesichts der ganzen Thematik Frauen in Gremien, was ja wirklich ein sehr relevantes Thema ist. Wer auf deinem LinkedIn-Profil mal nachschaut, der stellt fest, du bist ja nicht nur in einem Aufsichtsrat, sondern in diversen Beiräten und Aufsichtsräten. Wie kommt man da rein? Was machst du da? Und wie ist deine Haltung zu diesem Gender-Thema in dem Kontext?
Oh, das sind ja sehr viele Fragen auf einmal. Wie man da reinkommt, tatsächlich, ich habe vor 10 Jahren habe ich tatsächlich meine Ausbildung als Aufsichtsrätin gemacht, so typisch Frau. Ja, wir machen uns erst einen Schein und dann trauen wir uns, in solche Gremien zu gehen, was schon gleich einen Teil der dritten Frage mit beantwortet. Letztendlich war das gar nicht nötig, aber das so auf die Art und Weise habe ich dann in diesem Netzwerk des Verbandes der deutschen Unternehmerinnen durch die Datenbank, die dort führen, meinen ersten Aufsichtsrat bekommen. Und dann hat eins das andere gegeben. Man wird dann eben hin und wieder angesprochen, teilweise auch von Rechtsanwälten oder von Kollegen, die einen in anderen Aufsichtsräten erlebt haben und die dann sagten, Mensch, Sie haben das da ordentlich gemacht. Ich hätte hier nochmal eine Anfrage, wäre das was für Sie? Also letztendlich ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda dann dabei. Was mache ich da? Ich sage scherzhaft manchmal, ich bin 3 Fliegen mit einer Klappe, weil ich bin unter 50, ich bin eine Frau und ich kann digital. Was für so einen Aufsichtsrat ja tatsächlich 3 Fliegen mit einer Klappe
heiß
ist.
Heiß begehrt und heiß umworben, nehme ich mal an. Ne?
Ja, in gewissem Maße schon, ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das habe ich aber auch erst, ich meine, ich mache das ja jetzt seit 10 Jahren schon. Ja. Ne? Ich habe das auch erst im Laufe der Zeit erlebt, dass das eine Position ist, die gar nicht so einfach ist, weil man da erstens an 3 Punkten alleine ist und auch alleine bleibt. Weil wenn diese 3 Sachen mit einer Person belegt sind, dann wird keine weitere Person, die ähnlich denkt, hinzugezogen werden, weil das macht ja alles Arbeit. Ja, neu zu besetzen und überhaupt, das macht man ja eigentlich immer noch meistens, wenn man es muss. So dass es ganz bequem ist, wenn man alle Haken gesetzt hat mit einer Person. Ich habe nur keinen kulturell diversen Hintergrund, also das würde noch fehlen. Und das führt dann aber auch dazu, dass man eben mit der abweichenden Stimme immer alleine ist. Mhm. Und das ist sehr schmerzhaft.
Anstrengend, das ist wahrscheinlich.
Anstrengend, schmerzhaft. Ich habe unglaubliche Kämpfe geführt schon. Und ich habe jetzt in einem Gremium erlebt, wie angenehm es ist, wenn man nicht mehr alleine ist. Und dass das dann gleich eine ganz andere Dynamik hat. Und man liest das ja tatsächlich, wenn man dieses Thema Diversität gerade in Bezug auf Frauen ernst nehmen will, langt es nicht, eine reinzuholen, sondern zwei. Ja. Und das stimmt. Da kann ich nur sagen, das stimmt total. Weil, und auch alles, was man sonst so hört, stimmt ja. Also, dass Frauen überproportional viel unterbrochen werden, dass Frauen nicht gehört werden und so weiter. Wahrscheinlich liegt das an unseren unangenehm hohen Stimmen.
Ja, oder an der...
Das war jetzt ein Scherz, also nicht, dass die Leute das verkehrt verstehen.
Genau, ja, das ist schon klar, aber ich glaube halt, dass ganz viele Sozialisierungsthemen da mitschwingen auf allen Seiten, ne? Also wie man Absolut. Groß geworden ist als Mann, als Frau oder als diverser Mensch, das ist ja ein vielfältiges Thema, da können wir sicherlich irgendwann vielleicht wirklich mal eine eigene Folge drüber machen. Mich als sag mal Mann über 50, der sich auch ein bisschen mit digitalen Themen auskennt, gucke ich da sicherlich mit anderen Erfahrungen drauf und finde super wichtig, dass wir uns diverser aufstellen und finde es toll, wenn es da leuchtende Beispiele wie dich gibt, aus denen dann hoffentlich mehr Menschen werden im Laufe der nächsten Jahre. Ja, ein wichtiges Thema. Ich wusste bis gerade auch gar nicht, dass man eine Ausbildung im Aufsichtsrat machen kann. Werde ich mich nachher noch selber informieren. Ist ja spannend. Aber du machst ja noch andere Dinge und die Zeit ist knapp. Ich würde gerne noch mal über den Digital Transformer of the Year Award sprechen. Das ist eine Verleihung, ein Event. Ja, ich denke mal, Corona hat euch da einen Strich durch die Rechnung gemacht, zumindest 2020. Ist denn für dieses Jahr eine Verleihung geplant?
Ja, wobei, das ist ja eine ganz wilde Story. Das habe ich auch nicht ganz so ganz richtig vorher wiedergegeben. Also, wir haben 2020 noch gemacht. Ach, okay. Am 4. März haben wir Arsch über Latte diese Veranstaltung noch gemacht.
Eine Woche vorher. So.
Ja, und das war wirklich ein heißer Ritt. Aber bevor wir zu diesem heißen Ritt kommen, vielleicht ein bisschen was zu dieser Initiative Digital Transformer of the Year. Die haben wir zusammen mit ein paar Partnern, also aus dem Medienbereich und auch aus dem Hochschulbereich, zusammen ins Leben gerufen, 2017. Und da, wir waren eine der ersten Communities für CDOs. Weil ich habe ja schon mit meiner vorherigen Firma Mediate sehr viel mit CDOs zusammengearbeitet und habe auch gesehen, in was für schwierigen Positionen die teilweise sind. Zwar tolle Themen, aber ganz schwierige Positionen innerhalb ihrer Unternehmen und habe dann damals gedacht, Mensch, den Menschen soll geholfen werden. Und dann haben wir diese Initiative ins Leben gerufen, wo wir natürlich ein Netzwerk geschaffen haben, aber auch viele Content- und Produktangebote drumherum gestrickt haben. Mit dem Ziel, wirklich CDOs das Leben leichter zu machen. Und ein Teil davon, oder sagen wir, der Jahreshöhepunkt davon, war eine Preisverleihung, die wir einmal im Jahr gemacht haben, zweimal in Berlin und einmal in München, wo wir Leuchtturmbeispiele der Transformation in ihren jeweiligen Industrien ausgezeichnet haben. Mhm. Und die auch wirklich sehr haben zu Wort kommen lassen mit ihren Erfolgsrezepten, haben die nochmal gesammelt, haben die aufbereitet etc. Ja, und das war letztes Jahr geplant in München zusammen mit der Messe München und ihrer Konferenzveranstaltung Command Control. Und die Command Control ist tatsächlich am Wochenende vorher, in der Nacht von Freitag auf Samstag abgesagt worden und unser Termin war, glaube ich, der Dienstag oder der Mittwoch. Wir wären die Abendveranstaltung dazu gewesen. Und die Command Control ist abgesagt worden, wir aber nicht, weil wir als Abendveranstaltung kleiner waren und anderen Regeln unterlagen. Und dann standen wir dann da und haben überlegt, was machen wir denn damit? Und ich habe mit der Messe München da einen ganz tollen Partner gehabt, die auch wirklich zum Sparring wunderbar an unserer Seite standen. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir die Preisverleihung nicht absagen, weil sie halt einfach viel kleiner war und weil alle Regeln haben wir 20, 30, 50 Mal geprüft und wir haben alles eingehalten. Und wir haben es dann also gemacht. Das war ein bisschen spooky, weil die Messe, die drumherum stattfinden sollte, war ja dann nicht da. Wir hatten eine riesengroße Bühne für uns und wahnsinnig viel Personal, weil die alle ja nichts anderes zu tun hatten in dem Moment. Und dann haben wir das durchgezogen und es ist tatsächlich eine gute Veranstaltung geworden. Und wir haben sogar an dem Wochenende noch Zusagen bekommen von Teilnehmern, deren andere Reisen und so weiter abgesagt wurden. Aber also von daher hatten wir dann einigermaßen Full House, aber dann tatsächlich am Tag selber haben mir einzelne Sprecher abgesagt. Manche sind auf dem Flughafen festgehalten worden von ihrer Corporate Security. Da musste ich dann mit denen noch telefonieren, was genau das ist, wie die Situation ist, ob die fliegen dürfen oder nicht. Und wir hatten dann auch schon die ersten, die wir live über damals noch Zoom rein konferenziert haben und dann da die also ohne dass wir irgendwie eine vernünftige Konferenzsoftware da hatten oder Plattform, haben wir dann live die Interviews gemacht und ja, danach bin ich auch erstmal ins Koma gefallen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es denn aus für dieses Jahr?
Ja, für dieses Jahr müssen wir mal gucken, was wir machen, ehrlich gesagt. Also wir haben, also glücklicherweise haben wir ja so ein bisschen Puffer dadurch, dass wir letztes Jahr das noch gemacht haben. Wir müssen schauen, wie sich insgesamt die Landschaft entwickelt. Also ich würde kein physisches Event ansetzen wollen jetzt dieses Jahr, aber vielleicht machen wir was Virtuelles oder wir besinnen uns nochmal zurück und gucken auch, mit welchen Partnerschaften sich das sehr gut anbieten würde. Also tatsächlich für den Fall, dass das jemand hört. Wir sind momentan da tatsächlich in der Neuorientierungsphase und schauen, was wir draus machen können. Ja, entweder dann spät 2021 oder früh 2022. Weil wir haben eine tolle Community, deutlich vierstellig von Transformatoren, Transformationsverantwortlichen, Transformationsinteressierten, die eine super enge Verbindung aufgebaut haben in diesen 3 Jahren. Wir haben immer tolle, ja, wir haben ehrlich gesagt auch immer relativ lang bei diesen Preisverleihungen zusammengestanden. Wir hatten eine tolle Atmosphäre. Also von daher, das wäre schade, wenn wir diesen Schatz nicht weiter ausnutzen würden.
Ja, Leute, also alle, die zuhören, bitte dann im Zweifelsfall auf Katja zugehen mit Ideen. Einer, der hier gerade spricht, hat vielleicht auch eine Idee. Das können wir dann separat nochmal besprechen. Aber vielleicht eine ganz kurze Frage nochmal dazu, um das Thema so ein bisschen für diesen Talk zumindest abzuschließen. Nimmst du HR eigentlich in diesem Kontext wahr oder sagst du, nee, sorry, HR spielt bei diesem Thema eigentlich leider oder vielleicht auch Gott sei Dank gar keine Rolle? Wie ist da deine Sicht drauf?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich ist das eine Frage, die mich umtreibt, insbesondere seit ich Culture mache. Ja. Ja, weil bislang, ehrlich gesagt, habe ich so früher zu Zeiten von Mediate und zu Zeiten von Digital Transformer of the Year, habe ich HR da nicht so sehr wahrgenommen. Jetzt, wo wir mit Culture stärker an das Führungsverhalten und an die Zusammenarbeit rangehen, habe ich natürlich deutlich mehr Schnittstellen mit HR. Und ich habe gerade vorher gesagt, Transformationsverantwortliche. Ja, und deswegen, ich ziehe den Kreis da schon so ein bisschen weiter. Das kann in manchen Unternehmen der CEO selber sein, das kann teilweise auch der CIO sein. Und besonders gute HR-Abteilungen können das auch sein.
Ja, also das ist absolut in meinen Ohren.
Nee, und gerade das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass die HR-Abteilungen jetzt plötzlich eine Wichtigkeit bekommen, einen Hebel bekommen durch diese ganze Umstellung der Arbeitsweisen. HR ist enorm wichtig in diesem Thema Transformation. Und ich habe immer schon gesagt, Transformation ist nicht Technologie, Transformation ist vor allem Kultur. Ja. Und deswegen ist es ein genuines HR-Thema.
Also da denken wir, glaube ich, genau gleich drüber. Ja. Dummerweise haben das, wie du auch gerade schon so ein bisschen mit angedeutet hast, noch nicht allzu viele HRlerinnen und HRler wirklich erkannt, welche Power dahinter steckt. Weil oft, so ist zumindest mein Eindruck, die ganze Kommunikation rund um digitale Transformation oder wie du es eben genannt hast, agile Transformation, dann oft so technologisch geführt wird. Welches Tool muss eingeführt werden und welche Prozesse müssen wir haben? Alles nicht unwichtig, aber ich glaube, die Attitude, die Haltung dahinter, das ist das alles Entscheidende überhaupt. Kannst du die verrücktesten Tools einführen, wenn die Menschen sich nicht entsprechend verhalten, dann führt das alles zu nichts leider.
Ja, ja, absolut d'accord. Ja, und das ist ja eine Weisheit, die sich jetzt seit 3 bis 5 Jahren auch wirklich etwas verbreitert. Wir haben das in unseren Studien zum Digital Transformer auch schon seit 2 Jahren ganz deutlich gesehen, dass gerade das abweichende Kultur und insbesondere entgegenstehendes Führungsverhalten einer der Haupthemmnisse ja. ist der digitalen Transformation. Das heißt also, das ist fast schon Mainstream-Wissen, ohne das jetzt geringschätzen zu wollen. Das Problem ist nur, dass ich von Seiten der HR-Abteilungen oder der HR-Verantwortlichen da immer noch einen Ticken Zurückhaltung sehe, sich dieses Themas wirklich anzunehmen, sich dieses Thema zu krallen. Und das ist schade, weil damit, also um Sheryl Sandberg zu zitieren, damit you have a seat at the table. Ja? Ganz häufig leiden HR-Abteilungen ja auch so ein bisschen daran, dass sie den Eindruck haben, sie säßen in zweiter Reihe. Und das ist inhaltlich, also das mag der Fall sein, aber es ist inhaltlich nicht richtig, wie wir gerade gesagt haben. HR-Abteilungen sind absolut wesentlich für die Transformation, aber viele nehmen sich diesen Sitz noch nicht in der ersten Reihe.
Ja, das hat was mit der Einstellung und Haltung im HR-Bereich selbst zu tun, weil wenn du das tust, dann exponierst du dich. Und dann ist auch immer ein Risiko des Scheiterns mit dabei. Ja. Und ich glaube, dass HR halt viel zu risikoavers ist, oftmals. Ich glaube, wenn man eine Haltung, eine Einstellung hat, eine Meinung hat, die dann auch positioniert, ja, dann kann es sein, dass man hinterher scheitert. Und HR ist halt oftmals zu sicherheitsorientiert. Und ich glaube halt, dass wir gut beraten sind, das ist auch ein Mentalitätsthema vielleicht der Deutschen an sich, mehr Fehlerkultur zu leben und Dinge auszuprobieren, weil die Welt rundherum sich so dynamisch schnell verändert, dass, wenn man immer nur auf Nummer sicher geht, man immer nur hinterher rennt. Und dann sitzt man auch nicht am Tisch der Gestalter, sondern bestenfalls am Nachbartisch der Umsetzer. Ne?
Ja. Ja, das ist interessant. Siehst du, da können wir dann nochmal eine Stunde einfach so drüber sprechen, dass das daherkommt. Das war, ja, okay, das hatte ich jetzt noch nicht so gesehen. Aber letztendlich ist es ja die Frage, was ist mir wichtiger, Einfluss oder Sicherheit?
Ja, richtig.
Oder besser gesagt, Einfluss oder Fehlerfreiheit?
Genau.
Und da kann ich nur sagen, in Zeiten wie diesen muss es Einfluss sein. Weil wenn du nichts tust, machst du den größten Fehler überhaupt.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja.
Da könnten wir jetzt ganz lange weiter drüber reden. Wir haben es jetzt angerissen, das Thema. Vielleicht wirklich nochmal in einem separaten Gespräch. Das ist eine meiner inhaltlichen Lieblingsbaustellen. Aber es soll ja noch ein bisschen um dich gehen. Und ich glaube, wir haben, wenn wir über Mediate reden und dann über Culture, was ich glaube ich nicht zufälligerweise wie Culture, also Kultur anhört.
Richtig, ey.
Da gibt es ja eine Verbindung. Ne? Mediate war, wie du im Vorgespräch gesagt hast, so ein bisschen die Vorgängersache und Culture ist dann die Umsetzung dieser Idee mit technologischen Mitteln. Aber erklär doch mal für diejenigen, die sich damit noch gar nicht befasst haben, was war und was ist Mediate und was habt ihr jetzt neu entwickelt mit Culture?
Ja, sehr gerne. Also Ende 2008, Anfang 2009 habe ich Mediate gegründet. Und mit Mediate haben wir schon angefangen, mit klassischen Beratungs- und Workshops-Formaten etablierten Unternehmen klarzumachen, wie sich die Erfolgsrezepte für Wirtschaft im digitalen Zeitalter geändert haben. Ja, ihnen das klarzumachen, das und wie sie sich geändert haben. Sie dazu zu bringen, das auch für sich anzunehmen und dann auch anzuwenden. Ne? Und das sind ja drei verschiedene Dinge. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, dass man mit den klassischen Beratungstools da auch nur begrenzt weit kommt, dass man mit Seminaren auch nur begrenzt weit kommt und dass es eine Gruppe in den Unternehmen gibt, die eminent wichtig ist für das Gelingen der Transformation. Und das sind die Führungskräfte, ja, und insbesondere die mittleren Führungskräfte. Und gleichzeitig, wenn man sich Bertelsmann Führungskräfteradar oder sowas anguckt, kann man auch gut sehen, wie genau diese Gruppe von Führungskräften ein hohes Maß an Selbstzweifel hat bezüglich ihrer Führungsleistung. Also ich glaube, 33% haben hohe Selbstzweifel, 25% möchten gerne ihre Führungsrolle zurückgeben. Und das war so ein Befund, wenn wir beides zusammengenommen haben, wo wir dachten, das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Stichwort anpacken und was machen. Wir haben gedacht, da da müssen wir rein. Wir müssen etwas entwickeln, was insbesondere für Führungskräfte ein gutes Tool ist, mit ihrem begrenzten Zeitbudget, was sie haben, ja, was ihnen manchmal nicht ermöglicht, viel in Seminare zu gehen oder so. Und so haben wir dann eben daraus Culture entwickelt. Und Culture ist ein Werkzeugkasten und Personal Trainer für starke Führung. Und richtet sich primär an Führungskräfte, aber Nutzer sind auch die Mitarbeitenden der Führungskräfte. Das heißt, man durchläuft die Programme gemeinsam. Das hat sehr viele Vorteile, unter anderem auch den Vorteil, dass häufig auch bei den Vertretern in den Betriebsräten auf ganz positives Echo stößt, dass erstens was am Führungsverhalten gemacht wird oder dass es da Unterstützung gibt und gleichzeitig aber die Mitarbeitenden nicht ausgeschlossen sind. Ja, also es bringt auch so ein Neugemeinschaftsgefühl da rein.
Jetzt stelle ich mir diese Prozesse ja immer so ein bisschen altmodisch vor, mit Workshops und sozusagen Trainings, also Verhaltensveränderungen begleiten über einen längeren Zeitraum, also im Grunde genommen wie ein Sparring und Coaching. Aber mit Culture versucht ihr das Ganze ja mehr in so einer Art, zumindest nehme ich so wahr, du kannst gerne sagen, das ist gar nicht so, Gero, in so einer Art Self, wie sagt man, also Self-Nutzungstool zu bringen.
Ja, genau.
Also, ja, dass ich als Führungskraft in der Lage bin, mir da Tipps durchzulesen, die anzuwenden, zu reflektieren, so habe ich das Ganze verstanden. Ist das richtig?
Absolut, hast du genau richtig verstanden. Und das ist nämlich genau der Trick. Also das, was man früher mit Workshops gemacht hat, machen wir jetzt in einem rein digitalen Programm, was primär auf dem Smartphone funktioniert. Man muss sich das so vorstellen, dass es einmal pro Woche ein Kapitel gibt. Bei uns heißen diese Kapitel Module. Und die werden freigeschaltet für alle, die jetzt in diesem Programm teilnehmen gleichzeitig. Und so ein Kapitel könnte sein neue Führung, ja, von Gewinn zu Sinn, ja, sagen wir zum Beispiel mal. Ja. Und dann kommt in diesem Kapitel, gibt es 25 Karten. Die sind so aufgebaut wie in Social Media und mit einem bunten Medienmix ausgestattet. Ja, also wir haben Grafiken, wir haben Videos, wir haben Texte, wir haben Audios, GIFs und so weiter. Wir haben alles Mögliche. Und der erste Teil von diesem Modul ist bestimmt für Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen. Und im zweiten Teil wird genau dieses Thema nochmal allein aus der Führungsbrille reflektiert. Und das ist der Teil der Wissensvermittlung. Und dann haben wir drumherum noch eine ganze Menge Mechanismen zur echten Verhaltensänderung. Wir arbeiten auch da mit Behavior Change Designern zusammen, haben selber uns da ein erhebliches Wissen angeeignet, wie man es dazu bringt, dass wir nicht bei der Wissensvermittlung stehen bleiben, sondern dass wir die Wissensvermittlung dann auch gleich in echte Verhaltensänderung umwandeln. Ja, dass nicht dieses klassische Prinzip entsteht, ich war in einem Seminar, ich finde das alles super, dann komme ich zurück am Schreibtisch und dann nach 2 Tagen fragt man sich, wie war das nochmal? Oder was war da nochmal?
Finde ich total interessant. Und interessant ist auch, was rundherum so passiert. Also ihr seid da sehr gut aufgestellt und unterwegs, aber es gibt inzwischen ja auch immer mehr LearnTech-Anbieter und Ansätze. Ihr habt den Begriff EduChange da so ein bisschen mit auf den Bildschirm gehoben, sage ich mal. Kannst du nochmal erklären, wobei vielleicht ist es auch selbsterklärend, EduChange, was ihr damit meint?
Ja, letztendlich meine ich das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir kombinieren Wissensvermittlung mit Mechanismen zur Verhaltensänderung, also Education und Behavior Change. Mhm. Und im Verhältnis zu vielen anderen Marktbegleitern ist bei uns Wissensvermittlung nur Mittel zum Zweck. Ja, uns geht es letztendlich um die Verhaltensänderung, aber ich habe halt in den 15 Jahren, die ich das jetzt schon mache, halt oft auch gesehen, dass in vielen Situationen Verhaltensänderung erwartet wurde, ohne dass das nötige Wissen vorher vermittelt wurde. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere. Aber es geht uns primär darum, dass es zu einem moderneren, kraftvolleren, effektiveren Führungs- und Zusammenarbeitsverhalten kommt und dass damit diese ganze Friktion, diese ganze Reibung, die heutzutage im Arbeitsplatz ist und die alle unglücklich macht, dass das weniger wird.
Ich finde ja diesen Verhaltensveränderungsaspekt absolut zentral. Manchmal habe ich nämlich sogar den Eindruck, dass es auch andersrum sein kann, als wie du es gerade skizziert hast. Dass Unternehmen sagen, ja, wir tun ja da eine ganze Menge, aber im Grunde genommen ist die Wissensvermittlung nur das Feigenblatt dafür zu sagen, wir tun was, aber wir verändern nichts. Also die Leute wissen dann was oder anders ausgedrückt, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und am Ende geht es ums Umsetzen, um das sich verändernde Verhalten. Also inwiefern gibt es denn da eine Rückschleife bei euch? Gibt es da irgendeine Art von Messung, dass Führungskräfte dann wirklich sehen können, ah, da hat sich was getan, oder vielleicht auf gesamtorganisationaler Ebene überprüft wird, in gewissen zeitlichen Abständen, sind wir tatsächlich dabei, unser Verhalten zu verändern? Funktioniert das?
Ja, genau. Also das machen wir tatsächlich. Wir haben eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, wie wir unter Einhaltung sämtlicher Datenschutz- und sonstigen Vorschriften tatsächlich die Ausgangssituation auf organisationaler Ebene, soweit die Nutzer eben Culture nutzen, erheben können. Ne? Und zwar entlang der Dimensionen, die mit dem Culture-Programm dann verändert werden sollen. Und wir messen das regelmäßig nach, ja, sodass wir im Rahmen des Programms auch sehen können, Mensch, die Dimension datenzentriertes Entscheiden oder die Dimension Kundenzentrierung hat sich entwickelt von 5 auf 7 oder so, ne? In Bezug auf die Teilnehmer des am Culture-Programm.
Super. Das ist am Ende auch alles nachzulesen, nochmal ganz konkret auf der culture.com-Webseite.
Genau, C-U-L-C-H-A.
Ja, die verlinke ich natürlich in den
Show Notes. Super. Also, nee, nur deswegen, weil du gerade gesagt hast, das hört sich nicht umsonst nach Culture an, da hast du vollkommen recht. Und es steckt noch was Zweites drin. Es steckt nämlich drin Cultural Change.
Genau. Also der Name ist Programm, passt alles total gut. Für alle, die sich das jetzt anhören, das spannend finden, man findet auf der Webseite auch durchaus ein paar Kundenreferenzen. Katja hatte vorher gesagt, hier im Podcast, wo man das jetzt nicht breit treten kann, aber jeder und jede ganz bequem da nachlesen. Also, die Zeit rennt, liebe Katja. Ich habe noch eine Frage. Du bist eine Frau, die so viel mitbekommt und in so vielen Gremien mit dabei ist. Hast du so ein paar Inspirationen von Hörerinnen und Hörern? Jetzt denken wir, spannende Frau, wo bezieht sie eigentlich ihre Inspiration? Vielleicht hast du irgendein Buchtipp oder Podcast oder Magazin oder ein Artikel, irgendwas, was man den Hörerinnen hier noch mit ans Herz legen kann.
Unabhängig davon, dass man natürlich alles von Saatkorn gelesen und gehört sollte. Wenn ich mal so drüber nachdenke, was sind so Sachen, die vielleicht noch mal ein bisschen Geheimtipp sind?
Ja, gerne.
Ich beziehe relativ viel Wissen über Newsletter. Und was mir da gut gefällt, ist von Nir Eyal ein Newsletter. Nir Eyal ist einer, der dieses Behavior Change Design von Technologien sehr frühzeitig schon das Wissen darüber demokratisiert hat in einem Buch, das heißt Hooked. Und der hat einen sehr guten Newsletter zu allen Themen in Bezug auf Behavior Change, Design und Technologien. Auch in Bezug darauf, wie man wieder, sagen wir mal, Herr seines Gehirns werden kann, ja, und ein bisschen die Abhängigkeit in den Griff kriegen kann. Dann, was für unternehmerische Themen anbetrifft, lese ich wirklich gerne The Hustle. Da bin ich mal durch Zufall drüber gestolpert. Das ist eine US-amerikanische Seite für kleine Startups. Dann natürlich alles von Benedict Evans und was so VC-relevant ist. Ja, das sind so die beruflichen Sachen. Und privat, ich bin ja ein großer Fan von Inside Timer, ehrlich gesagt. Da gibt es auch zunehmend Live-Events zum Thema Meditationen, Reflexionen und Musik. Und habe mir gerade den neuen Roman von Julie C. gekauft. Über Menschen habe ich gestern Abend angefangen, bin aber bisher erst 19 Seiten weit.
Das finde ich jetzt erstmal danke für die tollen Tipps. Ich finde es auch ein bisschen lustig, weil genauso viel beschäftigt und viel interessiert wie du bist, fallen jetzt auch deine Inspirationstipps aus. Sehr interessant. Meistens kommt nämlich nur ein Tipp. Du hast jetzt gleich mehrere rausgeballert. Ich finde die cool. Teilweise kenne ich sie, teilweise nicht. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen und auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken für alle Interessierten, die da Lust haben, weiter zu forschen. Ja, zu Gast war heute hier Professorin Dr. Katja Nettesheim. Ein spannendes Gespräch, wie ich fand. Katja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir vor allen Dingen viel Spaß und Erfolg mit all deinen unterschiedlichen Aktivitäten.
Ja, klasse. Ganz herzlichen Dank, Gero, für dieses tolle Gespräch. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, das müssen wir auf ein anderes Mal verlegen. Aber ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Sehr, sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten, wirklich.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Also alles Liebe und Gute, bis bald. Tschüss.
Dir auch. Dankeschön.